Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Dieser Tage ist viel zu hören, wir müssten näher zusammenrücken. Viele behaupten auch, die Menschen würden hilfsbereiter. Und sogar rechtsextreme Parteien sollen weniger erfolgreich sein als vorher. Stimmt das? Rücken wir tatsächlich näher zusammen? Gibt es überhaupt so ein Wir? Der Blick auf vergangene Pandemien, der lohnt sich und der macht skeptisch. Auf die Pest im Mittelalter folgten die Pogrome. Ganze jüdische Gemeinden in Europa wurden ausradiert. Wir sehen uns das nachher näher an und damit herzlich willkommen. Ein bisschen schwanger gibt es nicht und ein bisschen jüdisch eigentlich auch nicht. Nach den Regeln der jüdischen Religion ist es eindeutig, entweder man ist jüdisch oder man ist es eben nicht. Die Religionszugehörigkeit vererbt sich nach der Vorstellung der jüdischen Religion über die Mutter. Außerdem gibt es aber die Möglichkeit zu konvertieren. Unsere Autorin Estella Masur hat nur einen jüdischen Vater und sie fragt sich, wie jüdisch bin ich eigentlich?
Ich kenne keine jüdischen Gebete. Ich weiß nicht, wie man die jüdischen Feste feiert. Ich halte mich auch an keine Regeln. Mein Vater ist Jude. Bin ich deshalb jüdisch? Nach den Regeln der jüdischen Religion ist klar, ich bin es nicht. Nur wer eine jüdische Mutter hat, ist jüdisch. Oder wer konvertiert, also nach einem langwierigen Lernprozess vor ein Rabbinatsgericht tritt, sein Wissen und seine Motivation prüfen lässt. Das habe ich nicht getan und ich habe es nicht vor. Aber zu sagen, ich bin keine Jüdin, ist für mich, als verleugnete ich einen Teil von mir. Diesen Gegensatz habe ich von meinem Vater. Das Gefühl, dazuzugehören und gleichzeitig doch nicht dazuzugehören, hat er häufig, erzählt er. Meine väterliche Familie stammt ursprünglich aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Auch meine Großeltern und Urgroßeltern waren Juden, aber in der Sowjetunion war Religion tabu. Ein Leben nach den Regeln der jüdischen Religion mit Gebeten, Festen und Schabbat führte meine Familie daher nicht, erzählt mir mein Vater Wjatscheslaw Masur.
Wir lebten unser sowjetisches Leben. Das Einzige, was uns mit der jüdischen Kultur verbunden hat, das ist nur das Wissen. Wir wussten, dass wir Juden sind. Wir waren überzeugte Juden, ohne richtige Juden zu sein.
Die Regeln der koscheren Küche waren meiner Familie nur theoretisch bekannt. Selbstverständlich aßen alle Schweinefleisch. Gebetet hat mein Vater nicht. Erst mit 19 Jahren, kurz vor seiner Ausreise aus der Sowjetunion, erzählt ihm jemand, ich weiß nicht genau wer, dass es in seiner Nähe eine Synagoge gibt. Er beschließt hinzugehen, das erste Mal in seinem Leben.
Als ich in die Synagoge reingegangen bin, war ich noch nicht mal in der Lage, mich gebührend in diesem Gotteshaus zu verhalten. Ich fühlte mich da völlig fremd. Ich kannte auch nicht die Handgabe, was man in dem Moment, für welchen Zweck, was man tun muss. Ich habe das so aufgenommen, ich habe meine Pflicht getan, den Judentum in der Ukraine vor Abreise mein Opulus sozusagen geleistet und das war's für mich, damit alles erledigt.
Dieses paradoxe Gefühl, dazuzugehören, ohne richtig dazuzugehören, begleitet meinen Vater besonders seit er Kinder hat, mich und meine beiden Brüder. Als ich etwa 9 oder 10 Jahre alt bin, beginnt mein Vater mit mir in die Synagoge zu gehen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch. Es war Yom Kippur, Versöhnungstag. Mein Vater hat mir erklärt, dass es der höchste Feiertag im Judentum ist und bat mich, oben auf der Empore bei den Frauen Platz zu nehmen. Da hat es mich nur wenige Minuten gehalten, bis ich doch runter zu den Männern lief. Es war mir alles zu fremd, um alleine zu sein. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal Juden beim Beten gesehen habe und mein Vater mir erklärt hat, warum sie dabei wippen. Sie verneigen sich jedes Mal, wenn sie sagen, gelobt seist du Ewiger, und das sagen sie im Laufe eines Gebetes ziemlich oft. Ich weiß aber auch, dass es am Eingang zuerst Diskussionen gab, ob wir überhaupt eintreten durften, denn meine Familie ist kein Teil der Gemeinde. Trotzdem habe ich nur positive Erinnerungen an die Gottesdienste. Wegen meiner Begeisterung hat mir meine Oma das hebräische Volkslied Hava Nagila beigebracht. Ich habe kein Wort verstanden, aber es immer laut vorgesungen. Bald hat sich Jüdinsein vertraut angefühlt und genau das war meinem Vater wichtig.
Ich lege großen Wert darauf, beziehungsweise von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass meine Kinder über mein Judentum Bescheid wissen. Das war für mich wichtig, meinen Kindern das Gefühl der Zugehörigkeit zu verschaffen. Überhaupt zu wissen, was man ist. Weil, und das ist meine Überzeugung, um im Leben erfolgreich zu sein, kann man nur, wenn man die Geschichte seiner Familie kennt.
Immer wieder waren Geschichten über das Judentum Teil meiner Jugend. Beinahe jedes Familienmitglied hat mir stetig gesagt, du bist Jüdin. Alles schien ganz normal. Mit 13 Jahren bin ich zum ersten Mal auf eine Bar Mitzwa-Feier gegangen. Der 13-jährige Sohn eines Familienfreundes wurde damit vollwertiges Mitglied der Gemeinde. Während der Unterhaltungen mit den anderen Kindern, alle mit jüdischer Mutter, ist mir das erste Mal klar geworden, ich gehöre nicht dazu. Ich werde nie eine Bat Mitzwa haben. Bat Mitzwa ist die weibliche Form. Ich bin für Juden keine Jüdin. Warum fühlte ich mich trotzdem verbunden? Ich begann viel über die Religion zu lesen, versuchte sie zu verstehen. Der Zwiespalt, was ich eigentlich bin, wurde stärker. In den darauffolgenden Jahren wächst der Gedanke zu konvertieren. Zweimal war ich kurz davor und gleichzeitig stellte ich mir die Frage, warum werde ich mit Menschen gleichgesetzt, die nicht durch die Familie jüdisch geprägt sind? Ist meine Herkunft völlig gleichgültig? Zählen die Erfahrungen meines Vaters nicht? Heute stehen bei mir zu Hause mehrere Symbole wie eine Menora, ein siebenarmiger Kerzenständer, Geschenke meiner Familie. Das Thema Konvertieren habe ich verworfen. Erstmal, vielleicht bin ich doch zu säkular. Dem jüdischen Volk fühle ich mich dennoch zugehörig. Und um mit der inneren Frage, was bin ich, Frieden zu schließen, habe ich mich dazu entschlossen, mich als jemanden mit jüdischen Wurzeln zu beschreiben. Das ist weder gelogen, noch verleugne ich damit meine väterliche Familie. Und das kann mir kein Rabbinatsgericht der Welt verbieten.
Dazugehören und doch nicht dazugehören, unsere Autorin Estella Masur ist eine sogenannte Vaterjüdin und sie hat uns erzählt, was das für sie bedeutet. Als in Europa die Pest ausbrach, waren schnell Schuldige gefunden, und zwar sollten Juden die Brunnen vergiftet haben. In der Folge ermordeten rechtschaffene Bauern, Handwerker und Bürger Jüdinnen und Juden. Historiker sprechen von den schlimmsten Pogromen gegen Juden bis zum Holocaust. Besonders gerne wandte sich der Mob gegen die Juden, wenn sie zum Gebet in der Synagoge versammelt waren. Da konnte man besonders viele auf einmal umbringen. Seit 1348 hat sich viel getan. Vor allem weiß man, was ein Virus ist und hat Ahnung von Biologie. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie stark hilft solches Wissen gegen Verschwörungstheorien? Ruth Kine über Vorurteile damals und heute.
An Juden hat es um die Osterzeit 1348 gegeben.
Christian Scholl ist Historiker an der Universität Münster und hat über die Geschichte der Judenverfolgung im Spätmittelalter promoviert.
Begründet hat man diese Verfolgungen damit, dass man den Juden vorgeworfen hat, die Brunnen vergiftet zu haben und so dieses Massensterben im Zuge der Pest ausgelöst zu haben. Und es waren die schlimmsten Judenverfolgungen in Europa bis zum Holocaust, und diese Pogromwelle hat einen tiefen Einschnitt dargestellt für die Juden Mitteleuropas. Also ein Großteil der Gemeinden, nicht vor allen Dingen in Südfrankreich und dann auch im Heiligen Römischen Reich, sind im Zuge dieser Welle vernichtet worden.
Seit der Antike war Europa von der Pest verschont geblieben. Als die Krankheit sich 1348 von der Hafenstadt Marseille auf dem ganzen europäischen Kontinent ausbreitete, konnten sich die Menschen das massenhafte Sterben nicht erklären. Da weder Ärzte noch Wissenschaftler die Ursache für die Verbreitung der Epidemie kannten, wurde eine Erklärung konstruiert, die sich gut in das kollektive Bewusstsein der europäischen Gesellschaften jener Zeit einfügte. Die Juden sollten schuld sein. Ihnen warf man vor, die Brunnen zu vergiften. Wer genau die Vorwürfe unters Volk brachte, lässt sich heute schwer sagen. Diese irrationale Verschwörungstheorie passte in die gängigen Bilder von den Juden als Verkörperung des Schlechten, des Antichristen, der Teufelsgenossen und der Satansbrut.
Die Forschung geht davon aus, dass der Großteil, zumindest der einfachen Menschen, tatsächlich an diese Verschwörung geglaubt hat. Und das erklärt man sich damit, dass infolge der Pest eine Massenpanik ausgebrochen ist, die dann auch zu einer Massenpsychose geführt hat, in deren Folge dann die Juden ermordet worden sind. Es hat bestimmt auch viele Angehörige der Oberschichten gegeben, Adlige und Bürgermeister, Stadträte und so weiter. Von denen werden auch viele gewusst haben, dass die Juden unschuldig waren, dass sie die Brunnen nicht vergiftet haben. Aber die konnten häufig ein ganz handfestes monetäres Interesse daran haben, die Juden zu ermorden. Sei es, dass sie bei den Juden Kredite aufgenommen hatten, die sie dann nicht mehr zurückzahlen mussten, oder dass sie auf den Immobilienbesitz der Juden spekuliert haben und deswegen haben sie die Juden als Messer geliefert.
Eine Stimme der Vernunft in jener Zeit kam aus Avignon, von Papst Clemens VI. Er versuchte, die Verschwörungstheorie von der Brunnenvergiftung durch rationale Argumente zu entkräften.
Clemens VI. Hat mehrere Dokumente, also Bullen, erlassen, in denen er explizit zum Schutz der Juden aufgerufen hat. Und in diesen Bullen hat der Papst auch erklärt, dass die Vorwürfe, die gegen die Juden erhoben werden, überhaupt nicht zutreffen können. Und zwar hat er das mit den Argumenten angeführt, dass zum einen die Juden selbst an der Pest gestorben sind und zum anderen hat der Papst gesagt, dass auch Länder, Regionen und Völker von der Pest betroffen sind, obwohl es überhaupt keine Juden da gibt, zum Beispiel in den Siedlungsgebieten der Mongolen oder im fernöstlichen China. Da hat auch die Pest gewütet, aber da waren überhaupt keine Juden und trotzdem ist die Pest ausgebrochen. Also aufgrund dieser logischen Argumente hat der Papst gesagt, es kann überhaupt nicht sein, dass die Juden für diese Seuche verantwortlich sind, aber auch seine Stimme ist nicht gehört worden, obwohl er das Oberhaupt der Christenheit war und obwohl die Religion so einen bestimmenden Faktor im Mittelalter ausgemacht hat.
Die rationalen Argumente des Papstes drangen nicht durch. Vor allem Angehörige des dritten Standes, Bürger, Handwerker und ungebildete Einwohner der Städte, erklärten die Juden für schuldig. Aus vielen Reichsstädten sind aus der Zeit zwischen 1348 und 1351 tumultartige Unruhen überliefert, bei denen die jüdischen Gemeinschaften der jeweiligen Stadt kollektiv ermordet wurden. Aber das Morden ging auch von Vertretern der Obrigkeit aus. In Straßburg zum Beispiel wurde die Hinrichtung der Juden von oben angeordnet.
Da hat der Stadtrat die Juden zum Tode verurteilt. Man hat die Juden dann in einer Prozession durch die Stadt geführt, sehr wahrscheinlich auf das Areal des jüdischen Friedhofs, hat dort einen Scheiterhaufen errichtet und da die Gemeinde kollektiv verbrannt. Es kam auch vor, dass man Holzschuppen gebaut hat, in die man dann die Juden geführt hat und in denen die Juden dann hingerichtet worden sind, indem man die angezündet hat. Wenn man auf die Gesamtzahl der Pogrome schaut, dann fällt auf, dass es eine relativ hohe Zahl an Pogromen am Sabbat gibt, also Freitagabend oder Samstag. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass es dann eben für die Judenmörder am einfachsten war, die Juden zu ergreifen. Also entweder man ging durch die Häuser, in denen die Juden zu Hause gesessen haben und hat sie irgendwo hingeführt und dann hingerichtet, oder aus Seiten der Mörder noch einfacher. Man hat die Synagoge von außen verschlossen, als die Gemeinde dort versammelt war zum Gebet, und hat die Synagoge dann angesteckt und die Gemeinde ist da drin verbrannt.
Pogrome gegen Juden gab es in der Gegend von Genf, in Basel, in Freiburg im Breisgau und Feldkirch, in Straßburg, in Worms, Mainz, Koblenz, Köln, Brüssel, Trier und Königsberg. Fast immer vernichteten die Täterinnen und Täter ganze jüdische Gemeinden. Die Legende von der Brunnenvergiftung hat sich seit den Pestpogromen ins Repertoire der judenfeindlichen Verschwörungstheorien eingeschrieben. Noch 200 Jahre nach den Pogromen des 14. Jahrhunderts gibt der Reformator Martin Luther den Juden weiterhin die Schuld an der Ausbreitung der Pest. 1543 schreibt Luther in seinem Buch von den Juden und ihren Lügen:
Ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist's um diese Juden, so diese 1400 Jahr unser Plage, Pestilenz und alles Unglück gewest und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen, da ist kein menschlich Herz.
Die ersten Pestpogrome in Südfrankreich und im Heiligen Römischen Reich begannen in der Pessachzeit des Jahres 1348. Heute, 672 Jahre später, in den Pessachtagen des Jahres 2020, breitet sich die Corona-Pandemie in der Welt aus und im Internet und in sozialen Netzwerken kursieren wieder judenfeindliche Verschwörungstheorien.
Naja, in unsicheren Zeiten wird immer die Schuld an die Juden gelagert.
Levi Salomon ist Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Seit vielen Jahren beobachtet er die Entwicklung des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft und im Internet.
In Deutschland, wir beobachten seit Coronavirus-Ausbruch vermehrt mit gesamtem Team diese Verschwörungstheorien. Dass Juden profitieren von Virus, das Coronavirus ist ein Werkzeug für die Juden, um ihren globalen Einfluss aufzubauen. Aber das Schlimmste, dass die Juden werden auch als Virus dargestellt, als bösartige Virus.
Der Historiker Christian Scholl erkennt Kontinuitätslinien von den antijüdischen Verschwörungstheorien, die den Pestpogromen im 14. Jahrhundert vorausgingen, zu den antijüdischen Verschwörungstheorien im Kontext der heutigen Corona-Pandemie.
Wenn heute gesagt wird, die Corona-Epidemie ist eigentlich von Israel ins Leben gerufen worden oder von irgendwelchen Laboren, die jüdischen Institutionen oder Wissenschaftlern unterstehen und dass die dieses Virus bewusst in die Welt gesetzt haben, um den Feinden der Juden zu schädigen, wo ich auch eine Kontinuität sehe, die Menschen im Mittelalter konnten sich die Pest nicht erklären. 1:1 ist es so heute natürlich nicht. Wir wissen, dass das Coronavirus ein Virus ist, aber wir wissen noch nicht genau, wie man es eindämmen kann. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Impfstoffe. Und in dieser Phase des Nichtwissens kommt dann der Vorwurf, dass es eben die Juden waren, die dieses Virus in die Welt gesetzt haben. Also da sehe ich schon leider eine Kontinuität zu den Vorwürfen, die im Mittelalter erhoben worden sind.
Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus ist alarmiert. Er beobachtet Tag für Tag, wie sich die antijüdischen Verschwörungstheorien in Zeiten der Corona-Pandemie ausbreiten.
Es ist nicht nur diese Social-Media-Kanäle verantwortlich, auch unsere Bundesregierung ist verantwortlich. Unsere zum Beispiel die Berliner Regierung oder die anderen Landesregierungen, weil die müssen das unterstützen, die Initiativen oder Spezialisten, welche solche Tendenzen beobachten und Aufklärungsarbeit leisten.
Die Pest und die Pogrome im Mittelalter und die Frage, was hat das für heute zu sagen? Sind moderne Menschen wirklich gefeit gegen Verschwörungstheorien? Ruth Kiné über Pandemien damals und heute, über Pest und Corona. Jüdinnen und Juden feiern im Moment das Pessachfest, ein Freiheitsfest. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten und an die Flucht aus der Sklaverei. Und fast noch viel wichtiger, heute Abend beginnt der Schabbat, der heilige Tag im Judentum. Der freie Tag, Schabbat, kann auch ein Verb sein und bedeutet Pause machen oder ruhen und im modernen Hebräisch auch streiken.